Im Jahr 2011 wurde Wien durch eine Mordserie erschüttert. In Parks, im Wald, in Hotelzimmern wurden manchmal Männer umgebracht. Die Tötungsarten variierten, doch gleich blieb die ins Töten eingeschriebene große Empörung über die charakterlichen Schwächen der Ermordeten. Später sollte die Mordserie als die Morde des Menschheitsfreundes in die Wiener Kriminalgeschichte eingehen. Die Morde konnten nie gelöst werden. Doch drei Menschen kamen der Wahrheit näher als alle anderen. Kriminalkommissar Harmson Bergund, Revierleiter Olaf Andersson und Brusie. Diese drei Mitglieder der schwedischen Polizeibehörde wurden 3 Jahre zuvor an Wien verborgt, um den Serienmörder, bekannt als Mann im gelben Regenmantel, der sein Morden von Göteborg nach Wien verlegt hatte, hier das Handwerk zu legen. Durch einen behördlichen Fehler beim Ausfüllen der Formulare konnten die drei schwedischen Ermittler nicht mehr nach Göteborg zurückübernommen werden und arbeiteten seitdem in einem Wiener Polizeikommissariat. Diese Toten machen mich sehr durstig. 13. September 2011, früher Abend. Der später als der Menschheitsfreund bekannte Serienmörder hielt sich in der Lokalität Hafentrabant auf. Diese Kneipe, am Rande des Wiener Stadtparks gelegen, war zwischen 2008 und 2012 bei Seemännern, Rumtreibern und Trickbetrügern sehr beliebt. Unruhe machte sich im Menschheitsfreund breit. Er wollte sie am liebsten gleich hier und jetzt töten, mit dem Messer über ihre Kehle streichen und im Regen ihres Blutes tanzen. Aber dafür waren zu viele Matrosen anwesend. Er durfte seinen Plan nicht seinen Instinkten opfern. Er zog sich die Kappe ins Gesicht und trat in den schlecht beleuchteten Gang. Von dort aus konnte er unauffällig beobachten. Wie jedes Wochenende hatten die Matrosen die Spelunke an sich gerissen. Sie tanzten auf den Tischen, feuerten Knallkörper in die Decke und verprügelten von Zeit zu Zeit den Pianisten, wenn der nicht schnell genug die Tasten klimpern ließ. Kellnerinnen jonglierten die Getränke durch das Lokal, zähneknirschend, den rohen Händen ausweichend, die zu dieser Stunde keine Scham mehr kannten. Doch der Gipfel der Schamlosigkeit war die junge, dürre Frau mit den roten Stöckelschuhen. Jeder der Matrosen wurde geküsst. Abscheu erfasste den Menschheitsfreund. Nie würde sie verstehen, dass Männer Herzen haben. Herzen, die leicht brechen, wenn sie ihr Nest mit anderen Herzen teilen müssen. Und wenn diese Herzen brechen, dann donnert ihr Blut durch die Straßen der Welt. Der Menschheitsfreund zündete sich eine Zigarette an, hinaus in die frische Nachtluft. Im Park dampfte es von den grauen Wiesen. Ein kühler Nachtwind streifte seine Haut. Das Rauschen des Grases, das Atmen der Schornsteine, das Knistern des brennenden Tabaks. Eine Stunde harrte er aus. Zufrieden, fokussiert. Er hatte Zeit. Sie würde sein erster Eintrag in das Frauenbuch werden. Warum hatte er erst jetzt begonnen, seinen Plan in die Tat umzusetzen? Das Frauenbuch zu füllen. Die Welt stand vor dem Abgrund. Männer hatten sich in den wichtigsten Positionen breitgemacht und liefen Amok. Das proletarische Treiben der Alpha-Männer ließ die Menschheit über die Klippe sprengen. Die Gier, das Funkeln, die Enthemmung. Die altbackenen Sexwitzchen in den hohen Etagen der Industrie- und Waffenpolitik. Keine Frau auf Führungsebene weit und breit. Nur Ellenbogen, Lebensdruck und Demütigung. Keine Liebe, kein Mitleid, das die Rettung brächte. Und warum? Weil diese Männer die Frauen fürchteten. Weil sie nicht verstanden. Weil sie in jungen Jahren von den Frauen zutiefst erniedrigt worden waren. Verschickte nicht in wenigen Tagen einer der Matrosen einen Brief an die junge, dürre Frau mit den roten Stöckelschuhen, in dem er ihr sein ganzes Herz ausschütten würde? Und würde die Frau nicht lachend den Brief zerknüllen und aus dem Fenster werfen, in Gedanken schon wieder im nächsten dampfenden Matrosenschoß? Und würde dem solch grausam Ignorierten nicht dunkel werden vor Kränkung und Liebesschmach? Eine Dunkelheit, die sich durch seine Knochen sägte und seinem Leben einen heißen, eitrigen Geschmack verpasste, sodass er beim Militär anheuern würde. Und weh, man ließe ihn in irgendwelche Führungspositionen aufsteigen. Denn in seinem Herzen wehte nun ein Krieg und er würde Zorn und Feldzug wählen bei jeder Gelegenheit. All diese Lüsternheit, diese Kriege, die Menschen würden blutend durch die Straßen torkeln. Aber er wird es nicht dazu kommen lassen. Dafür war er zu begeistert von den Menschen. Es waren solch feine, feine Wesen. Er war der vielleicht größte Menschheitsfreund der Welt. Er horchte auf. Das hektische Klappern der roten Stöckelschuhe, Mit stolzem Blick eilte sie nach Hause, ihre Handtasche locker in der Hand. Sie ahnte nicht, dass über sie ein Entschluss gefällt worden war. Sie war jetzt eine Auserwählte. Der Menschheitsfreund ließ seine Zigarette ins Gras fallen. In der Tasche seines Mantels umschloss er den Griff des Messers. Was für ein Glück, dachte er, als sie sich an einen Baum lehnte und ein Feuerzeug aus ihrer Tasche fischte. Er würde sie nicht jagen müssen. Ganz einfach vor sie hintreten und ihr sein Messer in die Kehle rammen. Zielstrebig schritt er auf die dürre, rauchende Frau mit den roten Stöckelschuhen zu. Als er nur wenige Meter von ihr entfernt war, musste er jedoch sehen, wie eine in eine dunkle Kutte gehüllte Gestalt wolfsgleich aus den Büschen sprang und den dürren Hals der dürren Frau kraftvoll zu würgen begann. Ihre Lippe bebte, die Zigarette fiel ihr aus dem Mund, ihre Augen weiteten sich, traten aus den Augenhöhlen, da wehrte sie sich mit einem letzten Aufbäumen. Mit ihrer Handtasche schlug sie nach der Gestalt in der schwarzen Kutte, schlug auf die Hände, auf die Kutte, schlug ihr auf den Rücken, doch mit jedem Schlag wurde der Griff um ihren Hals stärker. Die Übelkeit, die Lebensübelkeit aber größer. Ihre Schläge wurden bald kraftlos, bald hoffnungslos. Es waren schlechte Zeiten für die junge, dürre Frau mit den roten Stöckelschuhen. Sie röchelte, ein hässliches Röcheln, und blickte an den Schultern des Mörders vorbei, in die Ferne, als wünschte sie, dass alles bereits vorüber wäre, längst vorbei, dass er es endlich zu Ende bringe, für immer zu Ende, denn dieses Sterben war eine Qual. Eine Qual, eine solche Qual, und der Menschheitsfreund traute seinen Augen nicht. Er stand nur tatenlos und blickte, das hungrige Messer in seiner Tasche längst vergessen. Schritt für Schritt schlich er rückwärts, tastete sich wieder nach hinten auf den gepflasterten Parkweg. Er ließ die beiden zurück, als sehe er sie nicht, als ginge ihn all das Rascheln und Töten nichts an. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er fühlte sich klein. Und dann rannte er los, ein Menschheitsfreund in die Dunkelheit der Stadt. Und es überkam ihn eine solche Enttäuschung, wie er sein Leben verabscheute. Wie er sein Leben aus tiefstem Inneren verabscheute. Die Leiche lag mit dem Gesicht nach unten im Laub. Ihr Rock war bis zu den Knien hochgeschoben. Bruce hier fiel nichts Besonderes auf. Es schien einfach ein Mord wie jeder andere zu sein. Er setzte sich auf eine Bank und ließ Theodor die Frau untersuchen. Auch an diesem Tag war dessen Schnauzbart aufwendig gezwirbelt. Typisch Theodor. Da verbrachte er jeden Morgen eine halbe Ewigkeit im Badezimmer, um eitel seinen Bart zu formen, aber dass er Tag für Tag immer aufgeschwemmter und seine Wangen immer röter und verschwitzter wurden, schien ihm nicht im geringsten zu stören. Theodor zog der toten Frau die Schuhe aus und schnüffelte hinein. Semmelreste bröselten aus seinem Schnauzbart. Dann zog er ihr den Schuh wieder an. »Deine Leiche«, sagte Theodor. Seine polizeiärztliche Untersuchung war abgeschlossen. Brusier konnte spüren, wie sein Gesicht heiß und rot wurde. Er hatte doch keine Ahnung, was er jetzt tun sollte. Die Tote war tot, eine Frau. Sie lag auf dem Bauch. Gab es einen Kampf oder nicht? Ja, Himmel, vielleicht. Woher sollte er das wissen? Brusier ging zu seinem Auto. »Ich habe einen Zahnarzttermin«, rief er. Das stimmte ja auch. Dr. Ronson war berühmt dafür, mit all seiner Kraft um jeden Zahn zu kämpfen. Kein Zahn, kein einziger Zahn sollte in seiner Praxis je aus einem Mund entfernt werden, wenn es auch nur einen Funken Hoffnung gab. Aber anlässlich dieser Röntgenaufnahmen musste er Brusje die betrübliche Nachricht mitteilen, dass hier nichts mehr zu machen war. Brusje hatte den Zahnarztbesuch zu lange aufgeschoben. Die Schneidezähne waren am Ende. Sie mussten raus. Je früher, desto besser. Spätestens in 2 Wochen müssten die Zähne gezogen werden, sagte Dr. Ronson. Sonst würde Brusje Schmerzen empfinden, für die es keine Worte mehr gab. Nur Bilder, mittelalterliche Gemälde, um es genauer zu sagen, voller Dämonen und Menschengedärme und verzweifelt betender Gerippe. Neue Zähne! Wie sollte Brusje die bezahlen? Das Reißen der Zähne konnte er sich leisten, das war nicht das Problem. Aber der Zahnersatz... Vor wenigen Monaten noch hatte es für Auslandsschweden günstige Zahnersatzmodelle für jedermann gegeben. Sie waren billig und wurden von den Kassen ohne zu murren übernommen. Aber die Qualität war tadellos. Aber dann wurde bekannt, dass die Firma, die das Material herstellte, auch Giftgas-Gärmasse nach Syrien lieferte. Und die schwedische Regierung stieg aus den Verträgen aus. Seit Brucies Scheidung war für größere Notfälle wie neue Schneidezahnprothesen kein Finanzpolster mehr übrig. Gar nichts. Nichts. Nada. Es ging sich finanziell gerade so aus, bis auf den letzten Euro. Oft musste er am letzten Tag vor der Auszahlung Soletti und alte Süßigkeiten essen. Wie sollte er sich da etwas wegsparen? Es waren also noch 2 Wochen, bevor sein finanzieller Ruin öffentlich werden würde. Durch geschicktes Lügen, Schweigen und Auslassen gewisser Tatsachen konnte man eine ganze Menge verschleiern. Fehlende Schneidezähne aber nicht.
»Aber ich könnte doch echte Schneidezähne bringen«, schlug Brucie vor.
Er fasste neuen Mut und richtete sich im Patientenstuhl auf.
»Bei uns in der Pathologie geben sich die Leichen die Türklinke in die Hand und die haben teilweise noch wirklich gute Zähne. Wenn ich nun welche finde, Zähne in meiner Größe mitbringe, wäre das eine Möglichkeit?«
Dr. Ronson bat Brucie, sich wieder zu setzen und erklärte ihm dann in aller Ausführlichkeit, warum diese Idee aus zahnarzttechnischer Sicht nicht umsetzbar war. Im Revier kam ihm Christina entgegen. »Wie war es beim Zahnarzt?«, fragte sie. Brucie ärgerte sich, dass er Christina vom Zahnarzttermin erzählt hatte. Sonst hätte er nicht jetzt schon lügen müssen. Und ausgerechnet Christina. Nicht, dass er sich große Hoffnungen auf sie machte. Nach 3 Jahren gemeinsamer Arbeit, ohne dass ein Funken überspringt, konnte man wohl davon ausgehen, dass das keine Unabsichtlichkeit von ihrer Seite aus war. Aber Christina sah mit ihren braunen, glatten Haaren eben nicht nur angenehm aus. Sie leitete auch die Arbeits- und Kommunikationsprozesse auf dem Revier. Vor Jahren war sie noch auf der Straße im Einsatz gewesen. Eine der furchtlosesten Polizistinnen Wiens. Hart, unschlagbar bei der Auflösungsquote. Aber dann hatte sich beim Übersiedeln ein Schuss aus ihrer Dienstwaffe gelöst und seitdem arbeitete sie im Innendienst. Brucie quälte sich durch die Formulare. Der Server war ständig überlastet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde man irgendwann aus der Leitung geworfen. Jeder Fortschritt, den man bis dahin gemacht hatte, war weg, verschwunden. Es war an der Zeit, dass Harmson wieder seinen Dienst aufnahm. Im Zwiegespräch mit Harmson, da purzelten die Ideen aus Brucies Kopf. Aber auf sich allein gestellt war da nichts. Wie oft hatte er sich gewünscht, aus dem Schatten Harmsons herauszutreten, einen Mordfall alleine zu lösen, die Ermittlungen zu führen. Doch jetzt, wo es soweit war, musste er feststellen, dass es schwieriger war, als er gedacht hatte. Nichts von den Taktiken und Fähigkeiten seines Vorgesetzten hatte er sich abgeschaut. Was er von Harmsons Gedanken mitbekommen hatte, schien ihm so logisch, so schlüssig zu sein. Er war überzeugt gewesen, natürlich auch selbst diese Erkenntnisse mit Leichtigkeit aus dem Hut ziehen zu können. Was für ein Irrtum. Brucie versuchte hinter seinem Schreibtisch nicht so bestürzt auszusehen. Vor 2 Monaten hatte die technische Leitung des Innenministeriums die elektronische Eingabe so konfiguriert, dass jeder Tatort-Besichtigungsbericht zumindest 4.500 Zeichen haben musste. 4.500 Zeichen, die waren ja verrückt. Woher sollte er so viele Worte nehmen? Die Frau war tot, erwürgt, sie lag mit dem Gesicht nach unten am Boden. Der Bart war sehr schön, ja, vermutlich war es kalt gewesen in der Mordnacht. Fantastisch, 150 Zeichen. Und der Rest? Harmson wusste, wie man Berichte schrieb. Akribisch nahm er sich Satz für Satz vor. Erst wenn er mit einem zufrieden war, formulierte er den nächsten. Das schien zu dauern, aber eben gerade nicht. Stetig kam Harmson voran und irgendwann war der Bericht zu Ende und musste nicht unzählige Male durchgelesen und überarbeitet werden. Nach 1 Stunde hatte Brucie nicht mehr als 700 Zeichen geschrieben. Ein Nebensatz hier, ein Adjektiv da, ein Inhalt in 2 unterschiedliche Sätze verpackt, das machte das Kraut nicht fett. Vielleicht käme er mit großer Mühe auf 1400 Zeichen. Aber dann war das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn er bloß den Bericht einfach so abspeichern könnte. Aber das Eingabeprogramm ließ es nicht zu und zeigte ihm stattdessen stur an, wie viele Zeichen er noch eingeben musste. Brucie hatte die Schnauze voll. Das Programm konnte vielleicht gut zählen, aber lesen konnte es nicht. Das war doch wie mit diesen sperrigen Gedichten, die per Zufallsgenerator in den Textkörper von Spam-Mails geschrieben wurden, um die Schutzprogramme der Mail-Server zu überlisten. Eigentlich eine gute Idee. Brucie öffnete den Spam-Ordner seiner Mailbox und kopierte so lange alte Werbemails in seinen Bericht, bis die 4.500 Zeichen erreicht waren. Dann drückte er auf Speichern und der Bericht verschwand von seinem Bildschirm. Da trat Christina an seinen Schreibtisch.
Beeil dich, Brusje.
Beeilen?
Das Meeting vom Chef, alle müssen kommen.
Brusje fluchte.
Dann eben ohne Beamer, sagte Olaf Andersen. Der hagere Revierleiter versuchte ein letztes Mal noch einen Glückstreffer zu erzielen und zog wahllos an den Kabeln des Projektors. Weiß jemand, wie man den Beamer wieder abschaltet? Ah, hier.
Der Beamer gab ein sandiges Knirschen von sich. Brusje betrat das zum Bersten gefüllte Besprechungszimmer und suchte sich einen Stehplatz am Ende des Raums.
Olaf Andersen stellte sich neben den Tisch, rückte seine Brille zurecht und räusperte sich.
Wie ihr wisst, ist es in den letzten Wochen zu einer, Anhäufung von Leichen, von Frauenleichen gekommen. Es ist jetzt also leider eine Frauenmordreihe. Über die Details, Brusje wird euch nachher mehr erzählen können.
Brusje fluchte innerlich. Vor diesen Worten hatte er sich gefürchtet.
Wir haben lange kühlen, unseren Kopf bewahren. Die Morde sind sozusagen bislang unter dem Radar. Die Morde waren sich ähnlich, aber nicht zwingend von einer Person begangen worden. Aber wie auch immer wir intern über die Angelegenheit denken, es gibt dort draußen eine Öffentlichkeit. Österreich, die langsam sozusagen die Witterung, es wittert. Michael Reif vom Wien-Kurier hat heute bei uns in der Pressestelle angerufen. Er wusste bislang nicht viel, es waren mehr kleine Ahnungen. Aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen die Sache nach draußen also dringt. Die Medien, der Umgang mit den Medien ist schwer zu kontrollieren, nicht? Ja? Wir müssen unsere Karten dicht an die Brust drücken. Das heißt nicht, dass wir die Medien belügen oder manipulieren. Das haben wir nicht notwendig. Wir leisten gute Arbeit und wir wollen weiter gute Arbeit leisten. Aber unter einem Öffentlichkeitssturm leidet die Arbeit. Da gibt es Statistiken, Krankenstände, Burnout. Der Druck wird immer härter. Wir müssen auf der Hut. Deshalb haben wir heute Magister Gabriel Kruger eingeladen. Er ist Kommunikationstrainer der Firma Media Plus, die eng mit dem Innenministerium zusammen. Also Gabriel Kruger hat für uns schon einige schwierige Projekte gemeistert, die sehr unangenehm hätten werden können. Um mit der größtmöglichen Präzision in einem Mordfall ermitteln zu können, brauchen wir die Sympathien der Bevölkerung. Und dafür ist ein guter Name wichtig, unerlässlich eigentlich. Wir dürfen das nicht aus der Hand geben, es nicht der Presse überlassen, einen Spitznamen für die Mordserie oder den Mörder zu erfinden. Also, wir haben das gelernt.
Verzeihen Sie, Olaf, wenn ich mich gleich einmische.
Gabriel Kruger stand von seinem Platz auf.
Ich freue mich, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und verspreche Ihnen schon jetzt, dass ich Sie so wenig wie möglich von wichtigen Aufgaben abhalten möchte. Der Polizist von der Straße hat natürlich andere Sorgen als Pressearbeit, aber im Endeffekt wird unsere Arbeit hier allen zugutekommen.
Er nahm einen grünen Filzstift und schrieb das Datum auf die Weißwandtafel.
Ich habe hier eine weiße Fläche, aber keine Sorge. Das bleibt nicht so, denn jeder macht mit. Kein Vorschlag wird abgewertet, niemand wird ausgelacht. Nach ein paar Stunden werdet ihr auf diese Wand blicken und plötzlich werden da bemerkenswerte Ideen stehen. Nur zu, keiner hält sich zurück. Wie wollen wir die Mordserie benennen?
Die Anwesenden murrten und hüstelten, aber niemand sagte etwas.
Traut euch!
Krüger zog sich das Sakko aus.
Beginnen wir einfach. Also, was hat es mit den Morden auf sich?
Die Toten sind Frauen, sagte Michael, der jüngste Polizist im Raum.
Er war erst vor wenigen Wochen dem Revier zugeteilt worden.
Okay, sehr gut.
Ja, dann könnten wir doch einfach Frauenmorde dazu sagen. Die Frauenmorde,
sagte Theodor und biss von seinem Erdnuss-Sandwich ab.
Sehr gut, Nummer 1, die Frauenmorde, das schreiben wir gleich auf.
sagte Kruger und schrieb den Mordnamen auf die weiße Tafel.
Wir müssen nur aufpassen, es könnte ruhig etwas, wie soll ich sagen?
Die Frauenmorde klingt auf der einen Seite sehr bescheiden, rein vom Wortgefühl her geradezu nackt.
Aber durch den weit umspannenden Begriff Frauen dann doch auch wieder sehr bedrohlich. Frauen sind wir fast alle. Wir wollen nicht, dass sich in der Bevölkerung eine diffuse Gesamtbedrohung einschleicht.
Aber trotzdem sehr gut, very good. Was noch?
Theodor meldete sich wieder zu Wort.
Ich weiß nicht, ob das wichtig ist.
Alles ist wichtig.
Also, fuhr Theodor fort, die Frauen hatten alle rasierte Achselhaare.
Nun trudelten die Vorschläge ein. Die Achselmorde, die Achselhaarmorde, die erkalteten und rasierten Mordopfer, die kaltrasierten.
Wie wäre es denn mit Frauenachselmorde?
Wieder ein Vorschlag von Theodor.
Kruger, der alle Vorschläge notiert hatte, bemerkte:
Ja, alle Frauen haben doch Achseln. Wir wollen ja eben nicht, dass sich die Frauen fürchten.
Ah!
Theodor zog eine Grimasse. Er schien diese Besprechung richtig gut machen zu wollen und ärgerte sich über sich selbst.
Aber nur Mut! Weiter, lasst es fließen! Weiß man denn schon, ob der Mörder ein Mann oder eine Frau ist?
Olaf Andersen schaltete sich ein.
Das wird wohl unser Brussje am besten beantworten können.
Ha! Dachte Brussje. Ganz im Gegenteil. Aber irgendetwas musste er sagen. Er spürte, wie sein Kopf heiß wurde. Die Art und Weise, die Gewalt, mit der die Frauen umgebracht wurden, lässt eindeutig auf einen Mann schließen, sagte er. Wenn man allerdings bedenkt, mit welcher Brutalität Frauen andere Frauen oft ausrichten, dann könnte der Mörder wiederum eine Frau sein.
Brussje gratulierte sich. Diesen Satz konnte man eigentlich immer sagen und er passte. Auch diesmal verfehlte er seine Wirkung nicht. Die Anwesenden lachten, aber trotzdem wirkte Brussje kompetent.
Nur Kruger runzelte die Stirn. Er hatte das Gefühl, es könnte hier etwas länger dauern.
Theodor hob die Hand.
Sie brauchen hier nicht aufzuzeigen, sagen Sie es doch einfach.
Mir gefällt Jack the Ripper sehr gut, sagte Theodor.
Ich muss das wahrscheinlich nicht erklären. Vielleicht doch, aber es wäre gut, wenn der Name nicht schon vergeben ist.
Ja, ich meine so etwas wie der Wiener Ripper.
Hervorragend!
Kruger schnippte mit den Fingern.
Good thinking, der Wiener Ripper.
Diese Bezeichnung gefiel Kruger außerordentlich gut. Zufriedene Blicke aller Orten. Bis Christina im Archiv nachsah und entdeckte, dass es einen Wiener Ripper bereits gegeben hatte. Und zwar in den Jahren 1982 bis 1984. Er hatte eine Handvoll Busfahrer geköpft. Diese Mordserie war nie besonders populär gewesen. Man zermarterte sich noch 3 Stunden den Kopf. Dann kam ein Kollege von der Nachtschicht mit der Abendzeitung ins Besprechungszimmer.
Alles war zu spät. Die Zeitungen hatten die Fälle ganz schmucklos die Parkmorde genannt. Die Sinnhaftigkeit dieses Meetings war somit nicht mehr gegeben. Das Treffen wurde aufgehoben. Kruger packte seine Aktentasche und verließ das Revier.